Willkommen zum InnoPuls, dem Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur.
Hallo liebe Hörer, willkommen zum InnoPuls Podcast. Mein Name ist Martin Almdinger von der OMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir wieder einen Innovator vorstellen. Dabei darf ich Dr. Louis Haberstock, Arzt beim öffentlichen Gesundheitsdienst Augsburg, kurz ÖGD, im InnoPuls Podcast begrüßen. Hallo Louis.
Hallo Martin.
Schön, dass du da bist. Und wir starten ja immer mit einer kurzen Vorstellung und ich leite gerne mit der ersten Frage an dich ein. Warum bist du denn ein Innovator?
Das ist für mich so eine Frage wie, warum bist du mutig? Das ist eine Frage, da würde ich jetzt ad hoc aus der Hosentasche darauf antworten, dass das eine Zuschreibung von außen ist. Mhm. Weil ich selber fühle mich nur dann als Innovator, wenn die anderen sagen, das ist aber, mhm, hast du aber was ausgedacht. So, also, mhm, oder andersrum, es ist vielleicht meine Art, Dinge anzupacken. Da sind oft neue Ideen dabei, weil ich gerne in einer gedachten Zukunft lebe. Und dann ist man automatisch und wahrscheinlich im Kontrast innovativ.
Super spannend. Ich glaube, da hast du jetzt gerade ganz, ganz viele Begriffe schon genannt. Nämlich einerseits Wahrnehmung, wie es andere sehen, Mut, dann aber eben auch Zukunft. Also ich glaube, alles Dinge, die natürlich oft auch mit dem Begriff Innovator oder auch Innovation natürlich fallen. Aber ich hatte schon eingangs gesagt, du bist eben Arzt tatsächlich. Und ich glaube, wir alle haben immer so ein gewisses Bild vom Gesundheitsbereich und jeder kennt Ärzte. Und ich glaube, wird auch immer weiß gekleidet und so weiter. Und das gibt so gewisse Stereotype. Und spannend ist aber auf deinem LinkedIn-Profil steht eben auch, ich glaube, Arzt am Tag, IT bei der Nacht. Von daher, vielleicht kannst du da mal den Hörer so ein bisschen schildern, was hast du dir bei dem Slogan gedacht, als du den so geschrieben hast? Warum ist das so?
Ich werde ganz oft gefragt, du bist Arzt, aber du sitzt in einem Amt, was macht man da so? Und wenn ich das dann erklären würde, würde ich gar nicht so richtig, da treffe ich gar nicht den Punkt, was ich eigentlich mache. Mhm. Ich habe die Finger oft irgendwo mit der IT-Abteilung in irgendwelchen technischen Lösungen drin, die ihre Füße so in der Corona-Zeit hatten ursprünglich und das hat sich dann verselbstständigt. Mhm. Dieser Spruch, der beschreibt eigentlich mehrere Rollen, die ja eine Person sind. Und ich habe Medizin gelernt. Mhm. Ich habe aber verschiedene Passionen und eine ganz große Passion, das kommt so aus der Mathe-Ecke. Ich bin kein Auserkorener oder gelernter ITler, aber ich mache unglaublich gerne Dinge, die logisch schlüssig sind, funktionieren, die elegant funktionieren. Und das kombiniert sich mit dem, was ein Arzt macht, mit sowas Zielstrebigen, Ziel vor Augen, Verantwortung übernehmen und dahin kommen wollen, weil das ist das Ziel, zu einer gefühlten Doppelrolle. Aber eigentlich ist es an diesem Ort eine Rolle, eine, die es normalerweise dort nicht gibt, nämlich jemand, der diese Welten verbindet, eine Art Schnittstelle. Mhm. Und die braucht es da, offensichtlich. Habe ich auch nicht gewusst. Aber so ist es.
Ich glaube, da sprichst du schon extrem was Wichtiges an, das Stichwort Schnittstelle. Und das hat man ja oft bei Menschen, die sag ich mal, im Innovationskontext oder was immer das in einem Detail ist, unterwegs sind, die eben natürlich mehrere Wissensströme oder Qualifikationen oder Interessen oder Passion, hast du es genannt, auch zusammenbringen. Und ich meine, wann hast du das zum ersten Mal gemerkt, dass du rein von der, ich nenne es mal, normalen Profession Arzt sein möchtest? Und gleichzeitig hast du aber gemerkt, ja, das mache ich und das finde ich auch irgendwie spannend. Aber irgendwie gibt es auch noch andere Sachen, die du auch noch spannend findest. Also wann hast du das gemerkt? War das erstmal so, du warst sehr stark auf Medizin ausgerichtet, hast das gemacht und hast es dann gemerkt? Oder hast du erst, sage ich mal, schon deine IT-Affinität entwickelt und hast dann halt in Anführungszeichen das studiert, was vielleicht, weiß ich nicht, zu dem Zeitpunkt halt irgendwie was Richtiges ist, in Anführungszeichen. Also wie, nimm uns da mal mit, also wie war da so dein Entscheidungsprozess und wie hast du selber dann gemerkt, ja, okay, das ist halt nicht, das sind schon mehrere Rollen, es ist nicht irgendwie diese eine Schublade, wo man sagt, so, die habe ich jetzt.
Das beginnt im Elternhaus.
Okay.
Wie so oft. Ne? Ja. Also die einfachste Erklärung wäre zu sagen, mein Vater ist Hausarzt, er ist Hausarzt und arbeitet ausschließlich privat, hat das Privileg, also sich komplett selber organisieren zu müssen, schreibt sich eine eigene Datenbank. Ist immer normal gewesen bei uns, dass sowas einfach gemacht wird. So, muss eine Lösung her, wird gemacht und wird gar nicht drüber nachgedacht. Machen das Ärzte? Ist das schwierig? Kann ich das? So, es wird halt gemacht, weil es ist das Nächstgelegene.
Ja.
Ich wollte aber eigentlich nie Arzt werden. Das ist jetzt der längere
okay.
Teil.
Okay.
Ich bin quasi Arzt wider Willen. Ich hatte angefangen, Maschinenbau zu studieren. Dann habe ich gemerkt, mir fehlt so eine ganz große Menschkomponente. Habe ich aber erst gemerkt, als ich drin war. Und dann habe ich sozusagen den Schwanz eingezogen, habe gesagt, okay, machst du doch was, wovon du weißt, das macht dir Spaß, das kannst du, das ist kein Problem. Machst du Medizin, es hat auch total Spaß gemacht. Also war genau das, was ich mir vorgestellt habe unter dem Studium. Nur das bedeutet nicht, dass ich schon immer Arzt werden wollte. Ich wollte schon immer etwas machen, wo ich auf einer vernünftigen Grundlage arbeiten kann. Und ob das jetzt Medizin ist oder Maschinenbau oder was völlig anderes, war dabei gar nicht so wichtig. Mir war nur wichtig, dass ich irgendwas Gescheites einmal lerne, so als Denkstruktur, um dann damit aufbauend irgendwas in einem High-Level zu machen. Also ich meine jetzt nicht karrieremäßig, sondern so von oben drauf gucken, weil ich bin eigentlich ein Systemiker. Also ich frage einfach gerne nach dem Warum. Und das Warum findet sich selten in der Exekution von Details. Also zumindest nicht in der untersten Detailebene. Und da tummeln sich die Ärzte viel. Es ist auch sehr ehrenhaft, wenn man das professionell und mit Passion durchzieht. Aber da bin ich nicht. Ich bin woanders.
Hast du auch das System dann bei deinem Vater quasi kennengelernt? Also wahrscheinlich zwangsläufig. Also ich denke mal, dass er wahrscheinlich auch in der Praxis dann dementsprechend die Verantwortung übernommen hat. Und dann konntest du dort wahrscheinlich auch Dinge sehen und beobachten, Abläufe. Du konntest das System Praxis anschauen. Du konntest vielleicht auch deine IT-Interessiertheiten, sage ich mal, dort auch anwenden. War das so? Also war das ein Space, wo du auch Dinge dann schon mal bewegen konntest im Kleinen und deine IT-Affinität da irgendwie anwenden konntest? Oder war das jetzt nicht so der Raum, wo du das gemacht hast?
Das kam erst hinten raus, witzigerweise. Okay. Also ich habe mit der Praxis meines Vaters, außer dass ich so den Vibe verstanden habe, wenig zu tun gehabt. Ich habe einfach nur den IT-Teil immer als großes Selbstverständnis wahrgenommen. Und erst während Corona kamen eigentlich die Fingerspitzen dazu, wirklich mal produktiv was umzubauen. Nicht? Also Formulare zu bauen, Automation zu denken, Leute zusammenzuziehen und zu sagen, wer kann was, wer macht was, Kapazitäten planen, schauen, dass man irgendwie 800 Fälle am Tag da durchkriegt, an was man alles denken muss. Also so. Und darauf aufbauend ist dann die Fähigkeit entstanden, da hatten wir zusammen mal drüber gesprochen, da bin ich dir heute noch dankbar, ne? Dieses Vision Management, wo stecken Potenziale, wo wollen wir hin? Ich saß mit meinem Papa in der Praxis und habe überlegt, wo könnte er denn hin mit seiner Praxis? Und wir haben so automatisierte Terminbuchungen und Erinnerungsmails und eine Software dafür eingekauft, eingebaut. Und das ist also erst so in den letzten 2 Jahren so richtig als Bumerang zurückgekommen. Und das hat uns total Spaß gemacht, weil da haben wir beide gemerkt, so, das ist total unärztlich. Wir haben beide großen Spaß dran. Das ist Management. Ne? Das ist eigentlich Management einfach.
Ja, aber das ist ja dann auch nochmal eine weitere Rolle, ne? Also ich meine, das eine ist ja dann wirklich Arzt, dann sagen wir mal ITler, das, was du ja gerade auch noch beschreibst, ist ja tatsächlich dann auch so ein bisschen Unternehmertum oder was heißt ein bisschen, das ist Unternehmertum mit eben auch so Visionsdenken und Management, wie du es nennst. Also das sind ja schon Kombinationen an Rollen dann auch, die da zusammenkommen. Und du hast jetzt auch schon zweimal Corona erwähnt. Nur, dass ich es auch nochmal richtig verstehe, war dann Corona wirklich einen Trigger, wo du quasi, also wo es quasi total offensichtlich war, dass man mit IT was machen kann? Oder hattest du auch schon vorher einfach Dinge damit gemacht? Weil ich sag mal, IT, aus meiner Sicht hat man immer eine gewisse Affinität und probiert halt für sich selber viel. Aber was war das denn während dem Studium beispielsweise? Also hast du da, weiß ich nicht, hast du da irgendwas programmiert oder hat sich das schon irgendwie auch offenbart oder ist es ein Teil im Studium? Also ich kenne mich in meinem Medizinstudium nicht aus. Hat man da überhaupt so viel mit Informatik oder IT zu tun? Kommt man darüber auch irgendwie stärker drauf oder kann es da ein bisschen ausleben?
Also das kommt im Medizinstudium null vor.
Okay.
Zero.
Okay.
Und das einzig logisch-mathematische, was einem begegnet, sind der Vorklinik, so ein bisschen Biochemie, Physik. Mhm. Ich habe schon damals gemerkt, wie ein paar andere Kollegen übrigens auch, Mediziner sind da irgendwie vielseitig aufgestellt, da gibt es immer wieder mal ein paar bunte Pferde. Physik ist geil. So, das ist logisch, das ist scharf, das ist klar, das ist unbestechlich. Mhm. Und ich habe auch das ganze Studium durchgemerkt, dass mir das fehlt, weil Medizin ist was sehr Phänomenologisches. Mhm. Man beobachtet, man arbeitet sehr empirisch, man macht Ableitungen, die sind nicht weit von den Beobachtungen entfernt. Und darauf basierend arbeitet man oder forschen wir. Mhm. Und ich bin relativ früh darauf gekommen, dass mich das nicht huckt. Mhm. Was mich eigentlich huckt, ist immer alles gewesen, was skaliert, auch schon in einem Krankenhaus. Mhm. Ich habe immer ein Händchen fürs Monetäre in diesem System gehabt. Ja. Das ist aber alles nicht informatisch im ursprünglichen Sinne. Mhm. Wenn du also fragst, wo kommt das her, dann ist das mit Sicherheit keine, also das ist mir nicht eingepflanzt, diese IT-Finger, was mir eigentlich eingepflanzt ist, ist der Mathe-Kopf.
Okay.
Und das ist die Verwandtschaft, weil das ist für mich überall. Ich war im Deutschen Museum, liebe das Deutsche Museum. Das ist, wenn ich Donald Trump wäre, ich würde sagen, es ist das beste Museum der Welt.
Das ist das Allerbeste, ja. Aber es gibt das ja auch nur eins.
Allerbeste,
ja.
Vielleicht ever.
Ja.
Da habe ich ein kleines Buch gekauft, ein Kinderbuch, das heißt, ich mag Mathe. Und es ist ein total süßes Buch von einem kleinen Mädchen, das von den Passionen ihrer Eltern erzählt und ihrer Freunde. Und sie sagt, sie ist ein bisschen komisch, sie ist ein bisschen anders als die anderen Kinder. Sie mag Mathe. Mhm. Und dann siehst du, wie sie die Welt beginnt zu sehen und alle Teppiche an Pflastersteinen über der Straße oder die Bäume, die Verästelungen sind alles, sieht sie alles in kleinen mathematischen Formulierungen oder Ableitungen, die sich in irgendeiner Art und Weise in Zahlen begeben, in ihrem Wahrnehmen. Ich habe das Buch aufgeschlagen, dachte mir, mein Gott, ist das schön. Und dann habe ich es gekauft. Und das habe ich meinem Papa gegeben und habe gesagt, Papa, wir haben da nie drüber gesprochen, aber lies dir mal dieses Buch durch, weil ich glaube, da ist was für uns. Was wir nie so richtig wahrgenommen haben. Mhm. Und ich glaube, daraus leitet sich das Selbstverständnis ab.
Mhm. Mhm. Was siehst du denn heute, also mit deinen Augen, wenn du tagtäglich aufstehst? Also ich hatte schon eingangs gesagt, dass du tatsächlich entschieden hast, im öffentlichen Gesundheitsdienst dann auch zu wirken. Da bist du ja wahrscheinlich auch irgendwie hingekommen, möglicherweise bewusst oder unbewusst. Du arbeitest eben nicht in einem Krankenhaus, du bist eben nicht in der Praxis, also gesehen eben nicht in die Fußstapfen deines Vaters gegangen. Nimm uns da auch mal mit. Also wie bist du am Ende dann eigentlich kann man ja erstmal negativ formulieren, in einem Amt gelandet? Ja.
Im Leben passiert es ja wahrscheinlich viel öfter, dass einem Gelegenheiten begegnen und man im richtigen Moment zugreift. Und wenn es eine schlechte Entscheidung war, lässt man uns wieder los. Und wenn es eine gute Entscheidung war, dann sagt man am Ende, ja, das war eine gute Entscheidung, aber meistens ist es mehr so eine Art Gabelung, die man da einfach abgebogen ist. Ganz konkret, bei mir war das so, für mich war klar, eigentlich wollte ich zu McKinsey gehen. Mhm. Ich wollte eigentlich in die Unternehmensberatung. Ich hatte nie so richtig vor straight Arzt, Klinik, volle Lotte.
Ja. Ja.
Dann habe ich die Freundin gewechselt. Mein Leben hat sich nochmal gedreht. Und ich habe gesagt, okay, wenn ich es jetzt nicht mache, dann werde ich mir wahrscheinlich irgendwann in meinem Leben denken, so, hätte es nicht mal doch vielleicht Klinik probiert. Ich bin Urologe geworden. Also ich habe ein bisschen Zeit in der Urologie hier in Augsburg verbracht, an der Uniklinik. Mhm. Und habe dann relativ schnell gemerkt, okay, probiert, ist nichts. Raus. Mhm. Mhm. Und das war zu einer Zeit, das war mitten in Corona, da ist Corona gerade zur Hochform aufgelaufen, 2020, ein Dreivierteljahr nach dem ersten Fall in Deutschland. Und dann haben die unfassbar dringend Leute gebraucht. Und die Alternative wäre ja gewesen, entweder wieder Klinik oder nichts tun. Das haben ja auch ganz viele Leute einfach 3 Jahre lang erfolgreich nichts tun können, was auch eine tolle Erfahrung war für viele. Die waren mir da aber nicht vergönnt. Ich habe im Gesundheitsamt angerufen, habe gesagt, braucht ihr Leute? Die haben gesagt, sofort vorbeikommen.
So, okay.
Zack, vorbeikommen. Und dann hat es ein bisschen gedauert und ich habe gemerkt, es gibt hier unfassbar viele Dinge zu tun. Und mit Dingen meine ich eigentlich, hier gibt es gigantische Potenziale. Es ist ein riesiger Spielplatz, ein unendlich großer Spielplatz an Veränderungsmöglichkeiten. Und das nur im Amt. Ich spreche gar nicht von der Verwaltung, sondern in diesem ganz konkreten Amt. 55 Leute, Gesundheitsamt, Augsburg Land. Da wurde gerade alles umgewurschtelt, alles immer wieder neu überdacht. Die waren relativ gut drauf, die waren jung, da habe ich sehr gut reingepasst. Es hat Riesenspaß gemacht, voranzudenken, weiterzudenken, größer zu denken, noch mehr zu automatisieren, alle kleineren Prozesse zu einem immer noch größeren Prozess zusammenzustecken und zu merken, oh krass, da gibt es noch eine Ebene drüber, noch eine Ebene drüber. Und wenn wir hier das Potenzial erreichen wollen, dann müssen wir den ganzen hinteren Teil nochmal umdenken und umwerfen. Aber das lohnt sich so sehr, da steckt so ein Potenzial drin, das müssen wir machen. Und das war eigentlich der Beginn. Da habe ich eigentlich so richtig gespürt, wie ich meine persönlichen PS auf die Straße kriege. Okay. Und das ist eben nicht in einer einzelnen Rolle, sondern das ist All About Process Management. Da habt ihr jemanden eingeladen, der hieß Professor Max Lude. Der hat erzählt über, wie man den Mittelstand denken sollte in Zukunft. Und er hat über Intrapreneurship gesprochen. Also die Fähigkeit, unternehmerisch zu denken, leicht, wendig, mit den Mitteln, die wir haben. Und das ist die beste Beschreibung von dem, was ich dort eigentlich mache und was mir so großen Spaß bereitet. Das ist, sind mehrere Fähigkeiten, mehrere Rollen, aber eigentlich ist es eine.
Das heißt, man kann schon sagen, du einfach zur richtigen Zeit dann damit auch eigentlich an den richtigen Ort gekommen. Und auch, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, das war jetzt natürlich kein langer, kennt man ja auch, so Rechercheprozess, wo will ich irgendwie dann jobtechnisch landen, sondern relativ pragmatisch, wenn ich das so rausgehört habe. Und wahrscheinlich auch, hat natürlich auch was mit deiner Ärzte-DNA zu tun. Ich habe ja auch Ärzte kennengelernt, die ja unfassbar hilfsbereit sind, wo man wahrscheinlich gar nicht von hilfsbereit sprechen kann, sondern es ist ein absolutes Selbstverständnis, proaktiv dann anzupacken, wenn man das mal so flapsig formuliert. Hattest du das im Nachhinein nochmal reflektiert, dass du da einfach dann, sag ich mal, ganz pragmatisch dort gelandet bist und war dir überhaupt bewusst, wo du da landest? Weil, also hattest du überhaupt einen Bezug dazu schon vorher oder wusstest du eigentlich gar nicht so richtig, hast dich ja treiben lassen über, die brauchen Support, Ausnahmesituation, da mache ich jetzt mit und erst danach hast du die Frage gestellt, wo bin ich eigentlich hier so wirklich gelandet? Was machen die hier eigentlich den ganzen Tag? Oder war das dir schon sehr bewusst, was eigentlich so der Auftrag von einem Gesundheitsamt ist?
Das war mir überhaupt nicht bewusst.
Okay.
Also es war sogar so, dass ich dort angekommen bin und die mir gesagt haben, nee, du bist nicht im Gesundheitsamt Augsburg-Stadt, du bist im Gesundheitsamt Augsburg-Land. Und dann habe ich sie gefragt, was ist denn da der Unterschied? Und dann haben sie gelacht und gesagt, ja, das ist halt ein ganz anderer Bereich. So. Das sind einfach andere. Der Grund, warum ich dort so ein bisschen Hook gab es schon dabei. Ich habe ein bisschen Zeit mir zwischendrin genommen, ich habe abgestrichen, als Abstreicher, also gar nicht ärztliche Tätigkeit, um so ein bisschen Luft in meinem Kopf zu kriegen, wo will ich hin, was will ich machen, will ich überhaupt noch als Arzt arbeiten? Und ich bin ins Gesundheitsamt, weil das der einzige Ort war, an dem ich in 70% anfangen konnte. Das ist in der Klinik unmöglich, das geht gar nicht.
Okay.
Weil ich eigentlich vorhatte, mit diesen 30 übrigen Prozent dann irgendwas völlig anderes mir auszudenken oder nebenbei etwas aufzubauen. Und dann wurden diese 30% aber aufgefüllt von dieser Corona-Situation. Da waren wir am Ende immer doch viel länger im Amt. Ich habe wahnsinnig viel geimpft. Es war sehr synergistisch. Und letztendlich habe ich da diese Arztrolle nochmal ganz neu kennengelernt, weil während man in der Klinik sehr lange braucht, bevor man Verantwortung in die Hand gedrückt hat, ich spreche jetzt von Personalverantwortung, Verantwortung als Arzt, da ziehen alle immer den Hut vor, aber du machst immer Einzelfallbearbeitung, Patient, fertig, dann nächster Patient. So, bis du die Ebene erreichst, Oberarzt, Chefarzt, richtig ins, wie soll ich sagen, einen Teil des Controllings in die Hand zu kriegen und ein großes Feld zu überweisen, das dauert Jahre, wenn nicht ein Jahrzehnt manchmal. Und das habe ich dort im Gesundheitsamt völlig anders erlebt, einfach weil es nötig war, nicht weil es normal war, sondern weil es nötig war. Da mussten die Dinge einfach erledigt werden. Und wer die erledigen konnte, der hat es gemacht. Und wer das mehrmals gut gemacht hat, der hat danach mehr gemacht oder anderen Leuten gesagt, wie man es gut macht. So, also das ging, also man könnte sagen, es war ein bisschen wie in einem Krieg. Da ging es so drunter und drüber. Und das war natürlich eine Singularität in diesem Amt und für uns alle total prägend, weil wir danach wussten, wie es läuft, wenn es mal so richtig was zu tun gibt und auch was wir können, wer was kann. Wir sind ein gutes Team geworden. Das Team besteht immer noch, das Kernteam. Und mit diesem Kernteam arbeite ich auch so wahnsinnig gerne. Das ist auch der Grund, warum ich dir mal sagte, ich würde in keinem anderen Amt arbeiten wollen oder vielleicht auch können, weil das so gut geworden ist bei uns. Also ich habe da auch einfach Glück gehabt. Ich habe aber auch eben diesen Vision, diesen Management, diesen High-Level-Part in mir kennengelernt. Und dieser Part ist der, der mir so großen Spaß macht.
Ja, man kann schon sagen, du bist zu einem Zeitpunkt da reingekommen, wo eigentlich eine Spielwiese aus deiner Perspektive quasi entstanden ist. Und du konntest alle deine breiten Fähigkeiten eigentlich zeitgleich einbringen. Und zwar einerseits, du hast gerade schon gesagt, du hast tagsüber geimpft. Und dann, wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du zum Teil dann eben auch abends auch angefangen, weiß ich nicht, Systeme, Workflows aufzubauen oder Digitalisierung noch mehr einzuführen? Oder wie nimm uns da mal mit in so einen Alltag in der Hochphase irgendwie auch der Corona-Pandemie? Also das heißt, kann man sich das so vorstellen, du hast dann einfach deine Rollen laufend eingebracht und getan? Oder wie habt ihr das bewerkstelligt und wie konntest du da auch dann dich da, sag ich mal, austoben?
Das hatte keinen Anfang und kein Ende. Das war so ein ongoing action Continuum. Also, es gab so viel zu tun, dass wir, die so ein bisschen den Draufblick hatten, uns schnell rückgekoppelt haben in so Sachen wie, guck mal, in UK, wir gucken ins Dashboard, in UK, da kommt eine Wand an Fällen, eine Wand an Arbeit auf uns zu. Wir müssen loskommen von diesem, wir rufen die Leute an und wir arbeiten jeden Einzelnen ab hin zu mit großen Schaufeln. Irgendwie, die kriegen eine SMS, die kriegen eine E-Mail, die kriegen einen Standardbrief, die kriegen irgendwas Standardisiertes. Die machen die Eingabearbeit. Wir machen entweder den Input oder noch besser, es landet direkt bei uns. Ja. In der Datenbank. Wie machen wir das? Und dann schnelles, kurzes Gespräch beschlossen. Wir brauchen ein Online-Formular. Warum haben wir kein Online-Formular? Bei der IT geklopft. Ich werde nie vergessen, wie mein Kollege von der IT, der David Stockbauer, der Prototyp eines ITlers, den habe ich wirklich sehr lieb gewonnen. Ein unglaublich fähiger Kopf. Ich mache die Tür auf und David Stockbauer steht da und ich sage so in meiner Hektik: Hallo, ich bin der Luis. Ich bin da von hier Ärzte, Corona, ich brauche ein Online-Formular. Mhm. Dann guckt er mich so an und dann dauert es so ein paar Sekunden. Und ich dachte schon, er hat mich nicht verstanden oder ich habe ihn jetzt versteinert. Und dann sagt er, genau ein Wort, sagt er, Formcycle. und dann wieder Stille, weil ich dann selber nicht wusste, was ich sagen sollte. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, also, und was ist das? Und dann hat er mich wieder so angeguckt und hat irgendwie, dann war es ihm schon zu dumm. Dann hat er so, was die ungerne machen, die ITler dort bei uns, aber dann war es soweit, hat er gesagt, also jetzt komm rein, komm, ich zeig's dir, nicht lange erklären. Und dann saßen wir am Computer da und haben etwas gebaut, wovon wir eigentlich dachten, das ist nur vielleicht möglich, mit einem großen Unbekannten drin, ob das überhaupt geht. Haben in einer halben Stunde so ein Formular gebaut. wovon alle Ärzte vorher im Gremium gesagt haben, oh, sollen wir das wirklich, aber wir haben keine andere Wahl, wir wissen es nicht. Ja, dieses ganz typische Sachen, die wir immer schon gemacht haben, boah, die haben echt gut funktioniert und jetzt ist es aber vielleicht nicht mehr so, aber vielleicht doch lieber auf Sicherheit und dann können wir es halt nicht anders. Ne? Wir haben also dieses Go gekriegt mit dem Formular, wir saßen da, eine halbe Stunde haben wir gebaut, dann war es fertig, Formularserver angesteckt und innerhalb von, also es hätte keinen Tag später kommen dürfen, sind die Fälle auf uns hereingeprasselt und diese Datenbank, die hat es schier verrissen, aber es war ein so unglaublicher Moment für uns alle zu sehen, okay, jetzt haben wir uns so einen Kopf gemacht, ja, so viel Gedanken, was alles schief vielleicht hätte, könnte und wir wissen es ja nicht und wir sind ja auch keine ITler, ja klar sind Ärzte keine ITler, aber hinkriegen tun wir es trotzdem nicht. Und jetzt haben wir eine Lösung gebaut, es hat eine halbe Stunde gedauert und auf einmal nurrt unsere Arbeit zusammen von eine Viertelstunde am Telefon hin zu null Sekunden. Das ist komplett alles frei geworden, diese ganze Kapazität. Da war meine Chefin so geflasht, dass sie gesagt hat, okay, also das hat so gut funktioniert, geht da noch was? Und dann waren die ganzen jungen Leute waren natürlich hooked. Ja, das war so, waren auch so ein paar Wirtschaftsingenieure dabei, die fanden das alle mordsgeil. Und dann haben wir natürlich aus der Hölle uns Lösungen ausgedacht, automatisiert, zusammengesteckt. Alles war plötzlich möglich, weil auch so viel Freiraum da drin war. Also ich sage das jetzt so aus so einer Retrospektive, da war immer wieder viel Reibung dabei. Aber der Grundtenor war, wir wissen, dass Dinge gehen. Und zwar auch die, von denen wir noch nicht wissen, was das für Dinge sind. Und da haben wir so richtig, da haben wir einen Drive entwickelt, dass meine Chefin nach 3 Jahren, wo diese Corona-Situation wieder abgeebbt war, irgendwann zu uns sagte, also ich werde dafür sorgen, dass das nie wieder so wird wie vorher. Und dieser Satz ist wahrscheinlich der Satz, der dazu geführt hat, dass ich auch immer noch da bin. Weil dieser Vibe hat euch zu uns gebracht. Dieser Vibe hat gemacht, dass wir immer noch so eng miteinander arbeiten, ständig uns was Neues ausdenken, Spaß an diesem Innovativen, an diesem Ausprobieren. Ist ja was Spielerisches. Ja? Also das lucid playing, also dieses Learning by Doing ist der schnellste Weg, eine Expertise in was aufzubauen. Und da haben wir ein Gefühl für gekriegt. Und offensichtlich mussten wir dafür einmal dieses Amt so am Kragen packen und so richtig schütteln. Aber das ist jetzt so. Und das ist natürlich toll.
Ich finde es mega spannend, dass ihr das geschafft habt, dass das so immer noch ist und dass ihr da weiter, ich nenne es mal, transformieren könnt. Weil ich wollte gerade eigentlich noch fragen, ob du dir wünschen würdest, dass quasi Corona wieder da wäre. Also nicht natürlich aufgrund dieser Ausnahmesituationen, sondern wie du gesagt hast, es gab keine Grenzen, man durfte machen, man hat gemacht, man hat den Impact gesehen, es war ein unfassbarer Spirit zusammen, man hat direkt die Effekte gemerkt. Und Menschen sind ja dann doch irgendwie Gewohnheitstiere. Das heißt, wenn dann wieder so ein gewisser Druck weg ist, dann pendeln sich ja doch wieder viele Dinge ein. Und deswegen verstehe ich natürlich auch jetzt die Aussage von deiner Chefin da auch zu dem Zeitpunkt, um da auch dieses Signal zu senden und zu sagen, auf gar keinen Fall gehen wir wieder auf vor Corona, weil es gibt auch Organisationen, glaube ich, die zum Teil auch wieder auf vor Corona gegangen sind stellenweise. Ich glaube nicht mehr viele. Ich glaube, das war dann schon Konsens, dass da vieles Sinn macht. Aber Wie habt ihr das geschafft, das aufrechtzuerhalten? Und wie ist da so auch wie hat sich auch deine Rolle dann verändert von diesem wirklich Brennglas in dem Moment zu jetzt eher, sage ich mal, kein Druck mehr so stark von außen, sondern eher ein intrinsisch motiviertes Gestalten wahrscheinlich ohne den Druck. Also so würde ich es jetzt mal annehmen, dass der Druck natürlich nicht mehr so hoch ist. Also Wie beschreibst du jetzt die Situation im Vergleich dann eben auch zu damals? Wie konntet ihr euch das auch beibehalten?
Ich glaube, wir haben gelernt, dass Arbeit Spaß macht. Es gilt natürlich nicht für jeden mit seinen einzelnen Aufgaben. Allerdings haben wir dieses Prinzip zu einem Selbstverständnis offensichtlich in uns drin gemacht, dass das die Form vorgibt. Und ich glaube, ich muss dazu auch sagen, das schläft natürlich immer dann, wenn ich mit meinem Ideenkopf nicht präsent bin. Ne? Ich bin jetzt ein Jahr gerade weg und meine Chefin, wenn ich die hin und wieder besuche, beim Mittagessen so ein paar Sachen rückspreche, damit nicht meine Projekte komplett zum Erliegen kommen, die sagt, oh, es ist schön, wenn wir wieder so beisammen sind, weil das braucht so einen, das braucht Leute, die so ein bisschen Drive reinbringen. In der Verwaltung gibt es ja keinen offiziellen Treiber, außer ausgelöste Gesetze. Aber das ist wirklich der passivste Treiber, den man sich vorstellen kann. Das ist der Grund, warum sich so Akten an manchen, in manchen Ämtern noch stapeln, weil das ist dann zur Kenntnis genommen und damit erstmal ist die Arbeit erledigt. Und erst wenn dann hier irgendjemand kommt und sagt, boah, du kriegst die Tür nicht mehr auf, da muss man anfangen, von unten die ersten Akten rauszuziehen. Das ist jetzt als Bild beschrieben. Wir haben gemerkt, dass wir einfach so nicht arbeiten wollen, weil es macht keinen Spaß. Mhm. Und diesen Purpose zu managen, das ist eigentlich meine Aufgabe dort. Vielleicht wäre es eigentlich die Aufgabe der Chefin, aber sie macht das gerne mit mir zusammen und die hat auch zu viel um die Ohren, die hat zu viel Kleinkram zu tun, sodass sie das quasi an mich komplett abdelegiert hat. Und da sind wir beide sehr glücklich damit, weil ich habe damit einen großen, ich durfte meinen Spielplatz behalten.
Ja.
Und ich habe natürlich auch das Vertrauen meiner Chefin, dort sehr viel, also verantwortungsvolle Zukunftsgedanken mir zu machen. Ich habe kürzlich eine Serie fertig gesehen, Ted Lasso. In Ted Lasso, da geht es um einen Footballtrainer, der in London einen Fußballclub übernimmt. Er hat keine Ahnung von Fußball. Und alle fragen sich, was soll denn das jetzt? So, und der kriegt es aber hin, über 3 Jahre hinweg aus dieser Mannschaft etwas zu machen. Da könnte man jetzt sagen, eine erfolgreiche Mannschaft. Das ist aber eigentlich nicht der Gag der Serie. Der Gag ist, dass er, ohne dass man es als Zuschauer so richtig merkt, es wird erst so nach 3 Jahren, nach 3 Staffeln klar, der macht unfassbar viel Vertrauensarbeit. Also der sorgt dafür, dass es den Leuten gut geht beim Arbeiten. Er sorgt dafür, dass sie aufhören, in Konkurrenz und Leistung zu denken und eher sich an ein Miteinander gewöhnen, das manchmal produktiv ist und manchmal nicht. Grundsätzlich stehen sie ja aber alle trotzdem auf dem Platz und schießen Tore, wenn das von ihnen verlangt wird, weil das ist das Spiel, das ist auch allen klar. Was er eigentlich macht, ist, er entfernt alle Hindernisse aus deren Gemeinschaftlichkeit und alle diese Spieler mit ihren kleineren Seitenstories werden über diese 3 Jahre die werden erwachsen. Und das ist total schön mit anzusehen, weil ich habe diese Serie fertig geguckt und dachte mir, genau so will ich es auch machen. Dann sagt meine Freundin, aber so machst du das doch. Also das, vielleicht ist es das, also das, da ist ganz viel vertrauensbildende Arbeit dabei, zu sagen, ihr seid in einem Amt, ihr habt keine Fallhöhe, wenn ihr einen Fehler macht, wir stehen hinter euch, wir nennen es sowieso nicht Fehler, weil wir haben in Corona gelernt, in jedem Fehler steckt was drin, was man so viel besser machen kann, dass es danach nie wieder passiert. Und was spart uns das an Arbeit und Nerven? Also diesen Unfehlermodus, die Fallhöhe nehmen, dieses lasst es doch miteinander machen, braucht es, all diese Arbeit braucht es über Jahre, bis die Leute plötzlich, ja, nach den Vision-Workshops, von denen ich dir erzählt habe, die wir aus deinen abgeleitet hatten, zu uns selber kommen und sagen, sag mal, können wir nicht dafür auch noch ein Formular machen? Und können wir hier nicht Textbausteine bauen für die Hygienebegehungen in den Seniorenheimen? Weil das wäre eigentlich total praktisch. Können wir da nicht ein Gemeinschaftsdokument in MS Teams hinterlegen? Können wir überhaupt nicht uns in MS Teams organisieren? Weil das wäre ja total praktisch. Also es hat 3 Jahre gebraucht, bis die Leute auf den Trichter gekommen sind, dass sie selber im Vertrauen ihre Vorschläge, ihre Ideen, ihre Wünsche unterbringen können. Und dann wird ein Miteinander draus, dass die Leute tolle Arbeit erledigen lässt. Dann werden die Tore geschossen. Und das ist aber ein Nebenprodukt. Das ist ein Nebenprodukt aus vielen Leuten, die Lust haben, ein bisschen was schöner zu machen, ein bisschen was mehr miteinander zu machen. Und das ist ein gigantischer Unterschied zu Beginn, auch zu Beginn Corona. Das hat man gemerkt. Es gab viele Fronten, die sind zum Teil abgeschmolzen. Nicht alle, es sind nie alle mit im Boot, aber so overall sind wir sind irgendwie ready geworden. So ready für uns selbst. Und das ist meine Aufgabe, das zu facilitaten.
Das hört sich so ein bisschen nach an, was ich ganz spannend finde, weil klar, du weißt es ja selber, ne, wenn man viel in der Wirtschaft unterwegs ist, fallen immer die Buzzwords, Innovation, Automatisierung, digitale Transformation. So ein bisschen, was du gerade berichtet hast, klingt es so, dass die größte Transformation eigentlich für euch wirklich dieses Thema Kooperationskultur und Vertrauenskultur eigentlich war oder ist. Und das Digitale, klar, muss man auch machen, das Handwerkszeug, aber das macht man halt dann. Also das macht man dann gemeinsam, wie du es gerade beschrieben hast. Ja, dann macht man halt noch ein Formular oder setzt nochmal irgendein Tool auf. Ist das so? Oder würdest du sagen, das ist so der Schlüssel jetzt auch in eurem System, sag ich mal?
Jetzt habe ich es ein bisschen verkürzt. Also zur Wahrheit gehört natürlich dazu. Ich habe begonnen mit kleinen technischen Hotfixes. An den Stellen mit großem Potenzial. Dann haben wir die ersten Automatisierungen und Formulare eingeführt. Dann haben wir die Prozesse zusammengesteckt. Und irgendwann haben wir gemerkt, das, was wir jetzt gelernt haben in Corona, während dieser ganzen Fallverfolgung, die Datenbanken gespeist und hin und her geschaufelt mit Excel-Adaptern, die wir uns zusammenprogrammiert haben mit VBA, das ist jetzt ein Skill, den haben jetzt ein paar, aber das ist eigentlich nicht der Gamechanger für die Zukunft. Und ich habe mich mit meiner Chefin hingesetzt, habe überlegt, was bringt die Zukunft? Was bringt uns all dieses Learning? Und ich bin irgendwann drauf gekommen, auch witzigerweise hier so Arbeit für Yoga-Studie, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Ich habe mit meiner Freundin noch so kleinere unternehmerische Ideen immer wieder am Laufen. Ich bin irgendwann drauf gekommen, dass wenn ich das in die Breite tragen will, wenn da alle von profitieren sollen und wir in der Zukunft uns nicht mehr mit so zwischenmenschlichen Reibereien beschäftigen wollen, dann muss ich rausgehen aus der Ebene, dass ich an irgendwelchen Codes rumschraube in einem Excel-File oder für die Leute kleine IT-Probleme löse, weil das war während Corona total wichtig. Da gab es einen dicken Datenstrang, der musste gemanagt werden. Aber jetzt gibt es plötzlich Befindlichkeiten, die gemanagt werden müssen nach Corona. Und als uns das aufgefallen ist, da ist mir klar geworden, ich gehe jetzt aus der Projektmanagement, so aus der Hotfix-Ebene, so Automatisierungen bauen, Projektmanagement-Ebene, gehe ich jetzt raus, nochmal eins höher, eigentlich ins Vision-Management, um die Leute mitzunehmen, um ihnen zu erklären, was ist da so gut gelaufen? Ja. Was haben wir gelernt? Was wollen wir in die Zukunft weitertragen? Wer wollen wir sein? Wer wollen wir sein? Und dazu braucht es anscheinend also bei uns hat es da diese Vorerfahrung gebraucht. Der Spruch, also ne, Arzt am Tag, IT bei Nacht, ich könnte sagen, der ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Weil ich musste darüber hinwegsteigen, um in meiner neuen Rolle also die Verantwortung auch in die Breite treten zu können. Das ist, das muss ich der Fairness halber dazu sagen, ja.
Ja, aber es ist auch eine spannende Erkenntnis und dann auch eine Evolution dann auch von deiner Person. Und du hattest vorher.
Das ist eine Evolution, ja.
Ja. Und du hast vorher auch noch gesagt, so nebenbei hast du gesagt, Purpose Management hattest du noch genannt. Vielleicht da auch, um gegen Ende zu kommen, Was ist denn dann der Purpose von eurer Organisation Stand heute? Also was habt ihr da für Erkenntnisse für euch rausgezogen? nimm uns da mal mit in eure Organisation. Was ist denn da der Purpose? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn man so den einen oder anderen Mitarbeiter fragt, sagt, ich arbeite halt hier auf dem Amt, ja, könnte ja sein, das ist mein Purpose, aber das wird wahrscheinlich, so wie du jetzt auch schon hergeleitet hast, könnte ich mir vorstellen, dass es doch noch ein bisschen mehr ist.
Ja, das, was ist der Purpose? Das ist eine sehr gute Frage. Meine Chefin hat mich das mal gefragt und uns ist aufgefallen, offensichtlich haben sogar wir beide schon eine unterschiedliche Einstellung dazu. Wir sind ja ein Gesundheitsamt, da geht es eigentlich ja um Gesundheit und nicht um Automatisierung. Ja, und auch nicht darum, dass die Arbeit Spaß macht. Es geht ja um Gesundheit. Das Schöne an Gesundheit, an dem Thema ist, dass die Leute grundsätzlich einmal wissen, warum sie das gemacht haben, nämlich wegen der Gesundheit, weil das ist ein schönes Fach. Das gibt einem viel zurück. Und das Leben macht manchmal, dass man dann als Hygienekontrolleur in einem staubigen Amt sitzt und den Leuten Briefe schreibt. Und das ist jetzt die Gesundheit. Ich habe kürzlich einen tollen Satz gehört von David Brecht in dem Podcast. Der hat gesagt, Bürokratie ist halb künstliche Intelligenz. Das sind Maschinen, die so arbeiten sollen. Das sind Menschen, die so arbeiten sollen wie Maschinen. Und wenn ich jetzt aber den Blick nach Skandinavien richte, was mir steht in meiner Funktion, das macht mir Spaß und das sollte ich auch tun, weil in Skandinavien, da wird einfach nicht mehr verwaltet, wie wir das verstehen. Die haben eine dicke Datenautobahn eingerichtet, die haben die Banken mit den Schulen, mit den Ämtern, mit den öffentlichen Stellen vernetzt. Die haben alle eine Personalnummer gekriegt. Das ist historisch ganz, ganz schwierig bei uns und der Datenschutz setzt da nochmal eins obendrauf. Aber sei es drum, die Skandinavier machen keine Verwaltung mehr, wie wir sie machen, weil sie haben sie einfach wegautomatisiert. Weg. Und dann ist die völlig berechtigte Frage übrig, warum sind wir da? Was machen wir? Wer sind wir? Und was machen die denn? Wir können uns da ruhig eine Scheibe abschneiden. Die machen Bürgerservice, weil es bleibt ihnen gar nichts anderes mehr übrig. Und ganz ehrlich, wenn ich meine Kollegen frage, was macht denen denn Spaß an der Arbeit? Ja, denen macht natürlich keinen Spaß, einen Bescheid zu schreiben und jemandem Bußgeld aufzubrummen. Denen macht natürlich Spaß, rauszufahren und Lösungen zu finden mit einem Trinkwasserversorger, der irgendwie 40.000 Menschen versorgt. Das sind sich alle vor Ort völlig einig. Wenn der eine UV-Bestrahlungsanlage braucht für 20.000 Euro, dann wird der Bürgermeister angerufen und dann brauchen wir das einfach, damit es das beste Trinkwasser der Welt gibt in Deutschland, weil es ist einfach so. Und das ist ein total schönes Warum. Es ist ein Warum, nach dem muss man aber ein bisschen suchen. Wir hatten die Leute in Workshops gefragt, was sie machen, wie sie es machen und zuletzt, warum sie es machen. Und es war recht aufwendig, diese Fragen zu beantworten, weil die sehr im Klein-Klein stecken. Das ist sehr sachbearbeiterartig, ist auch deren Aufgabe, ist auch völlig in Ordnung. Aber als wir uns an das Warum gewagt haben, da haben wir ganz tolle Aha-Effekte produziert, von denen wir selber erstaunt waren. Und ich werde nie vergessen, wie der Josef arbeitet im Vollzug. Das sind die mit den Bescheiden. Seit über 40 Jahren. Der ist schon in Rente gewesen. Der ist nur zurückgekommen, weil es ihm langweilig war. Der sagte, er muss jetzt einmal unbedingt noch eins loswerden. Noch nie in seinem ganzen Berufsleben hat ihn jemand danach gefragt, warum er diese Aufgabe macht, die er macht. Und er fand es wahnsinnig schön, das einmal gezeigt zu bekommen. Und da ist er sehr dankbar für. Und das fand ich phänomenal.
Brutal.
Also nicht nur, dass er es uns gesagt hat, in aller Ehrlichkeit, sondern dass es auch niemand anderes bisher gab, der diese Frage gestellt hat. Und dann haben wir gemerkt, dass da eine ganz große Baustelle liegt. Und nachdem wir diese Baustelle einmal haben wir das gemacht, dann bin ich nämlich einen Kurs gegangen, bearbeitet haben. Danach sind in den nächsten Wochen ganz viele Vorschläge eingetrudelt, könnte man nicht hier, könnte man was da, wovon ich vorhin gesprochen hatte. Und da haben wir gemerkt, wir haben etwas gefunden, Wir haben ein Potenzial gefunden, von dem wir nicht mal wussten, dass das existiert. Das ist nämlich das Potenzial des Willens, ja, des Wollens der einzelnen Mitarbeiter. Die wollen im Gesundheitssektor arbeiten, sind in einem Amt gelandet. Und wenn man es ihnen nur gut genug erklärt, dann verstehen sie plötzlich, warum sie eigentlich hier sind. Und das macht Spaß.
Wahnsinn. Luis, das ist, glaube ich, ein sehr gutes Ende. Das macht Spaß. Das hast du auch eingangs gesagt, dass das natürlich auch was ist, was du erfahren hast, gleich von Anfang an, als du eben da auch deine Karriere gestartet bist. Und ich muss sagen, war sehr, sehr inspirierend und wirklich auch gerade das, was du zum Schluss berichtet hast, so auf der Suche des Purpose, weil man, wie du sagst, in Deutschland ja oft immer halt Ämter so sieht, wie sie sind. Das sind halt Gebäude und man sieht Papier und so. Aber in Wirklichkeit, wenn man da die Staubschicht mal ein bisschen runternimmt, sieht man Menschen, die quasi nach und nach entdecken, dass es sowas wie Bürgerzentrierung gibt und dass es quasi ein übergeordnetes Thema gibt, was bei euch das Thema Gesundheit ist. Ich glaube, für mich nehme ich hier ganz viel auch mit, dass man eben genau solche Menschen braucht, die dafür sich einsetzen, dass es halt einfach der Gesellschaft besser geht. Ja? Und nicht so viel eben in Verwaltung und Apparaten Energie reinsteckt, sondern wirklich am Mensch auch arbeitet und neue Lösungen findet. Also sehr, 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 sehr spannend. Von daher vielen Dank, also hat mich wirklich sehr inspiriert und ich denke auch, du bist ja immer ein guter Gesprächspartner, das heißt für jeden, der auch zuhört, darf gerne auch auf dich zugehen und auch immer gerne deine Perspektiven da auch erfragen, oder? Gehe ich von aus.
Ja, jederzeit, jederzeit. Wie du merkst, habe ich ja Spaß daran, das zu erzählen. Storytelling ist Teil meiner Arbeit.
Ja, absolut. Das kannst du auch sehr, sehr gut. Danke. Von daher, Luis, herzlichen Dank für deine Zeit und auch für die persönlichen Einblicke. War, glaube ich, sehr, 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 sehr interessante Perspektiven. Und ich wünsche dir persönlich natürlich alles, alles Gute auf deinem weiteren Weg in deiner Rolle, in deiner auch evolutionär gewachsenen Rolle. Und freue mich, wenn wir sicher auch in naher Zukunft auch mal wieder sprechen und du uns mal wieder Einblicke gibst, was sich weiter getan hat.
Ja, sehr gerne, jederzeit.
Dankeschön, Luis.
Mach's gut. Martin, bis bald. Ciao.
Das war Innopuls, der Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Tools.